Hallo und herzlich willkommen in der Strafbar in Folge 27 mit den Themen heute Ärger um die schwarze Katze, Freispruch von Links und Schuldnerin. Wer sind wir? Ich bin Nora Herdrich, ich bin 28 Jahre alt, ich bin glückliche Referendarin und Doktorandin und mache noch ein bisschen Wahlkampf gerade und habe wirklich gute Laune heute. Und mache das mit Daniel. Und wer ist Daniel?
Daniel Brunkhorst, unglücklicher Strafverteidiger und Rechtsanwalt, um bei dieser Lügenpressevorwurf, den wir uns hier direkt einhandeln werden, einzubauen. Nein, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover und ich mache Rechtsanwalt und Strafverteidiger sein und zurzeit beschäftige ich mich ein bisschen mit Mietverträgen, aber dazu später mehr. Yay. Oder mal wann anders mehr.
Daniel, was machen wir hier?
Ja. Wir sind die Strafbar, wir unterhalten uns über Strafrecht. Alles, was links und rechts vom Wege des Strafrechts liegt, gucken wir uns auch noch an. Wir sind keine Vorlesung. Manchmal sind wir ein versiffter, rot-grün versiffter Stammtisch. Und
sind
eigentlich
wir
unterhalten uns halt locker flockig über Strafrecht. So sieht's aus. Ja, und außerdem habe ich jetzt neulich die Kritik erzählt bekommen, dass wir zu viel am Anfang quatschen. Deswegen lass uns schnell in die Themen einsteigen. Laura, welche Themen haben wir heute?
Haben wir schon gesagt. Ärger um die schwarze Katze, Freispruch von links und Schuldnerin.
Haben wir schon gesagt. Also wir unterhalten uns, aber verraten wir schon, was dahinter sich versteckt?
Nein, aber wir verraten noch, was ihr tun sollt.
Ach, ihr sollt übrigens uns bitte bei einem eurer Ei-Geräte bitte positiv bewerten und uns Goldbahn schicken.
Ich finde übrigens, ich finde eigentlich, die Zeit gebietet es schon, kurz darüber zu unterhalten, wie es uns geht. Weil es hat sich doch rapide verändert, wie es uns gehen könnte. So.
Okay, dann unterhalten wir uns doch. Laura, wie geht's dir?
Nicht so gut.
Warum denn nicht? Wie läuft's, Ref?
Geht so. Nein, es läuft eigentlich ganz gut, aber es ist sehr viel, finde ich. Ich will gar nicht in dieses Jammern mit einstimmen, aber ja, ich bin noch nicht so drin. Das macht mich nicht so
jammern gut. Jammern viele Kollegen? Also ich musste gar nicht sagen, du hast es ja noch. Also bei mir war das wirklich ein irres Gejammer. Also mir hat das Ref total viel Spaß gemacht. Ganz, ganz viele meiner Kollegen fanden das Referendariat ganz, ganz schlimm.
Ja, ich bin mir
und
da auch noch nicht sicher.
Gejammer darüber ganz,
also ich
ganz
glaube, man muss einfach auch noch ein bisschen reinkommen, ne, in diesen Rhythmus. Finde die Schwerpunktsetzung ein bisschen schwierig einfach. Was ist jetzt wichtig? Was mache ich fertig? Also man hat so das Gefühl, man läuft immer, also ich komme nicht auf null, bin nicht fertig mit irgendwas, weil es ist immer irgendwie noch mehr. Aber deswegen sage ich, das ist auch nur vorerst meine Bewertung. Ich will nicht jetzt komplett sagen, ist alles doof. Aber ich Zivil.
Willst du schon in der dritten Woche sagen, ist alles scheiße, was du die nächsten zwei Jahre machst?
Naja, Zivilrecht ist halt auch nicht so mein Thema. Das ist einfach das.
Ja, das
Ding.
Verstehe ich. Also das ist auch, ja. Also man muss es können und mir hat das sogar einigermaßen Spaß gemacht, wenn ich es gemacht habe, aber heute finde ich, das macht mir das auch immer wenig Spaß.
So. Außerdem also, haben wir heute 11.000 Infizierte erneut. Ich möchte da kurz drüber reden, dass wir uns immer noch in einer Pandemie befinden und die wird immer schlimmer. Ja.
Darf ich eigentlich noch mal sagen, dass ich recht hatte?
Womit? Mit der, ach so, dass
weil
die zweite Welle
Podcast
Herbst
einmal
kommt,
diskutiert haben, ja. Die zweite Welle kommt und ich habe gesagt, Herbst, das war jetzt auch nicht, ich habe ja auch nur Christian Drosten nachgeplappert, ja. Aber tatsächlich hatten wir ja mal diskutiert, ja, ich habe jetzt so eine Corona-Tagebuch-App, ja. Und schreibe da auf, wenn ich alle treffe und der ist einfach jeden Tag rot, wenn ich einfach normal arbeiten gehe, mich mit einem Mandanten, einer Frau eines Mandanten treffe und nochmal irgendwo mir vielleicht eine Immobilie angucke, was zurzeit einer meiner Nebenbetätigungen ist, dann ist die schon rot. Also ich habe keine Chance schon an einem normalen Tag und selbst wenn die ganzen Termine mit Maske sind, färbt diese App sie rot. Kann ich, glaube ich, ganz empfehlen. Ich habe sie dir vorhin auch empfohlen.
Ja, ich habe noch eine andere gefunden vorhin, die fand ich auch ganz gut.
Gut, empfehlt uns mal doch eure Corona-Tagebuch-Apps.
Und führt eins, also es glaube ich, also ich genau, führe zwar an. Schon einen guten Kalender, aber es vereinfacht das Ganze halt nochmal, wenn man wirklich das braucht.
Ja, und ich wurde auch von einer Kollegin, also einer anderen Rechtsanwältin, die ich sehr mag und sehr schätze, die übrigens meine ehemalige AG-Leiterin ist im Referendariat, zu einer super coolen Halloween-Party eingeladen und das habe ich jetzt auch abgesagt. Und das
ja, aber das ist auch nicht sinnvoll.
Und sie hat den jetzt auch abgesagt. Also ich glaube, sie haben ihr jetzt viel abgesagt, aber ich...
Man darf jetzt auch nur noch mit, also hier bei uns darf man auch nur noch mit 10 Personen feiern, aus 2 Haushalten.
Ja, wir wollten aus 2 Haushalten ja. Nur noch? Das habe ich überlegt.
Es sei denn, das sind enge Angehörige. Dann...
Ja, ist total eng, sie ist auch an der Welt. Aber wir haben das alles abgesagt jetzt.
Gut. Okay.
Gut, also haben wir schon wieder 4 Minuten gequatscht.
Vielleicht befinden wir uns beim nächsten Podcast schon wieder... in mehr Kontaktbeschränkungen. Ich vermeide das
ja, alles. Ja, es wird alles, ich hab gar keinen Bock. Also ich habe überhaupt gar keinen Bock und es ist alles kacke, aber es ändert auch nichts.
Das stimmt.
Gut, apropos keinen Bock.
Daniel fängt jetzt an und ich sage euch gleich, er wird am Anfang viel reden, aber das ist okay heute.
Das haben wir so abgesprochen. Genau, also wir unterhalten uns heute über Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Kurz einen historischen Ausritt. Wenn man sich, oder vielleicht erstmal ganz kurz, es geht darum, wie man bestraft wird, wenn die Polizei kommt, ich vereinfache das jetzt mal stark, und man dann nicht macht, was sie sagt, sondern sich irgendwie wehrt. Ja, also da kann an vielen Stellen losgehen und das müsste man sich jetzt mal überlegen. So, da gab es in den 70er Jahren, gab es da eine ganz gute Idee, und zwar hat man gesagt, naja, wenn so man sich so, wenn auf irgendjemanden trifft so und es gibt eigentlich keinen Anlass, sich gegenseitig aufs Maul zu hauen und dann haut man sich aufs Maul, dann bestrafen wir das mit Körperverletzung. Es gibt aber Situationen, wo Menschen unter Umständen mit Gewalt konfrontiert werden, wo sie in diesem Augenblick nicht so richtig einschätzen können, was soll das, und damit auch vielleicht nicht zufrieden sind. Und das sind auch, und das sind halt Situationen, wo zum Beispiel Polizeibeamte oder auch Angehörige der Bundeswehr, und Beamten und so weiter, aber auch also irgendwelche Leute halt gegen dich vorgehen und du bist jetzt mit dem Staat, der Staat kommt also in seiner ganzen Pracht, mit seiner ganzen Ausrüstung auf dich zu und sagt, du machst jetzt, und jetzt brennt bei dir die Sicherung durch und du wirst bestraft oder du machst dich strafbar, weil du dich wehrst, und das möchte man jetzt anders bestrafen, als wenn man es einfach grundlos sich quasi irgendwo prügelt, und deswegen hat man mal Menschen privilegiert, die sich quasi gegen Polizeibeamtinnen und Beamten wehren. Also nochmal dieser Gedanke, ne, wenn du dich gegen die Polizei wehrst, ist das nicht so schlimm, als wenn du deinen Nachbarn auch auf die Fresse haust. Das merkt man schon, diese Idee ist 50 Jahre alt. Mhm. Denn mittlerweile diskutieren wir das natürlich nur noch und ausschließlich politisch, zumindest im Mainstream, dagegen. Nämlich, die Debatte ist halt so weit fortgeschritten, dass man sagt, naja, wer überhaupt es wagt, sich gegen Polizeibeamte zu wehren, der ist natürlich viel härter zu bestrafen, als wenn er einfach betrunken in der illegalen Lockdown-Party seinem Nachbarn einen auf die Nase gibt. Ne? So, das müsste man jetzt härter bestrafen. Und das ist natürlich eine politische Veränderung in der Gesamtwetterlage, die schon erheblich ist. Ob die dann wirklich gerechtfertigt ist, ist eine ganz andere Diskussion. Ich glaube nicht zwingend. So, und deswegen hat der Gesetzgeber das Ganze nochmal verschärft. Hat er, glaube ich, 2017 gemacht. Und ja, jetzt gibt es einen Straftatbestand, der ist der 113, das ist der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, und es gibt den Paragraph 114 im StGB, das ist der tätliche Angriff gegen Vollstreckungsbeamte. Und in beiden steckt die Idee, dass man, wenn man sich wehrt gegen Polizeieinsätze im weitesten Sinne, man besonders hart bestraft wird. Und der tätliche Angriff ist tatsächlich quasi eine Körperverletzung gegen Polizeibeamte oder gegen Vollstreckungsbeamte, da gibt es noch ein paar mehr Menschen, die das machen, kommen wir gleich zu. Wir bleiben jetzt aber mal drunter, unter dem Bereich, also das ist eine Körperverletzung, das haben wir jetzt schon mal im Podcast besprochen, das weiß auch jeder, was ist, wenn du was tust, was jemand anderen verletzt oder wehtut, dann ist das eine Körperverletzung, dass das bestraft wird, ist ja irgendwie klar. Wir kommen jetzt aber mal einfach mal in den Grundtatbestand des 113, und willst du den mal vorlesen, damit ich weniger rede?
Das ja, das
kann hin, glaube ich, ne?
Absatz.
Nur erstmal den ersten Absatz, genau.
Wer einem Amtsträger oder Soldaten der Bundeswehr, der zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Urteilen, Gerichtsbeschlüssen oder Verfügung berufen ist, bei der Vornahme einer solchen Diensthandlung mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt Widerstand leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
So, also gehen wir das mal auseinander. Amtsträger und Soldaten gemeint sind, um das zum Beispiel vorweg zu sehen, sind übrigens auch Soldatinnen und Amtsträgerinnen. Aber
da kommen wir nachher zu.
Da komme ich nochmal zu. Erstmal, also Amtsträger oder Soldaten, Amtsträgerinnen und Soldaten. Also, Amtsträger sind relativ weit. Das prominenteste Beispiel sind Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Es gibt dann natürlich noch den Bereich von anderen Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten. Das gilt zum Beispiel auch für Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher. Oder aber Soldatinnen und Soldaten,
da
zum Beispiel.
Da könnte man übrigens sagen, oder andere Gerichtsvollziehende. Leute.
Nein.
Doch, ich finde das sinnvoll.
Das, wollen wir das nach hinten schieben, die Diskussion? danke für diesen Zwischenruf, weil er mich so richtig rausbringt. Ich bin ein Gerichtsvollziehend. Nein, ja, also wir bleiben mal ganz kurz bei mir. Ach. Was soll denn das jetzt? Soldatiere, verteidigen.
Nein, das wäre auch schön, geht nicht, ne? Für alles, aber für manche Sachen geht es.
Ja, ich weiß. Wir sprechen lass uns das dann nachher nochmal diskutieren. Das bringt mich jetzt zu. Ja, herzlichen Glühstrumpf. Dr. Dirk wird das feiern, wie du mich gerade aus dem Schick auf deiner Seite, wird auf meiner Seite sein. Also Menschen, die etwas tun, nämlich als Amtsträgerin oder als Amtsträger, und da gibt es verschiedene Ämter, die man innehaben kann, bei der Vornahme einer Vollstreckungshandlung. Vollstreckungshandlung, ohne da jetzt darauf einzusteigen, es hilft ja nichts, wenn ich ein Urteil habe. Ich sag mal als Beispiel, das Urteil ist, ein Haus muss geräumt werden. Also die Mieter oder die Bewohner dieses Hauses müssen es verlassen. Wenn die das da nicht machen, dann muss der Gerichtsvollzieher kommen, die rausschmeißen. Und wenn die das nicht können, dann kann man die Polizei das machen lassen, was meistens eine Riesensauerei ist, moralisch und sonst wie. Und dann kommt man auch häufig bei einem 113 an. Also die Frage, die man sich stellen muss, ist, das ist eine Vollstreckungshandlung vielleicht, dass man das eine Vorstellung hat, wenn ihr etwas vollstreckt wird. Das muss nicht immer gleich eine Gerichtsstrafe, kann auch sein, dass es vollstreckt wird, dass ihr den Laptop der Ex-Freundin rausrücken müsst, oder es wird vollstreckt, dass euer Stromzähler ausgebaut wird. Mhm. Ja, das sind also typische Vollstreckungshandlungen. Das Auto wird wird irgendwas. Da gibt es jede Menge Vollstreckungshandlungen. So, Widerstand ist jetzt erstmal der erste Tatbestand, das erste Tatbestand, was man organisieren muss, und Widerstand ist eigentlich Widerstand gegen, das heißt, es muss sich also auf die Vollstreckungshandlung beziehen, und das darf jeder, und Widerstand ist jede gegen die Vornahme der Vollstreckungshandlung nicht lediglich passiv geleisteter Ungehorsam, sondern zielgerichtetes aktives Tun, das allerdings nicht erfolgreich oder auch nur tauglich sein muss. Ja, anders ausgedrückt, wenn man ein Gelände Zufahrten hat und ich jetzt auf der einen Zufahrt was veranstalte, dass die da nicht langlaufen können, was aktiv ist, die Polizei da nicht langfahren kann, sie die andere Zufahrt nimmt, dann ist das weder erfolgreich noch tauglich. Trotzdem wäre es erstmal Widerstand. Und ist, wie gesagt, passiver Widerstand ist erlaubt. Das beste Beispiel ist der Sitzstreik, ja. Also ich kann mich zum Beispiel, könnte ich mich einfach irgendwo hinsetzen und dann kann da ein Fahrzeug nicht langfahren. Oder ich setze mich irgendwo oder lege mich irgendwo auf den Boden, deswegen können da Menschen nicht lang gehen oder solche Geschichten. Muss man immer aufpassen, es gibt da noch eine Differenzierung. Aber erstmal, das passive Machen ist ein gutes Beispiel, ist zum Beispiel, wenn ich mich vor eine Nazi-Demo setze und wegtragen lasse. Ja, das sollte man machen. Ich habe mich, nachdem ich etwas moppeliger geworden bin im Rahmen meiner Aktivitäten, die sich auch um Nazi-Demo drehen.
Jetzt ist Herr Gärtenschlank.
Du bist voll gemein, du machst den Leuten, also Laura ist heute echt gut drauf, ne? Der hat zwei Sachen heute schon, drei Sachen beigetragen, ich möchte über Corona reden, Daniel, sag mal Gerichtsvollziehende und du bist dick. Ja, das hat sie heute mal geschafft, ja, also, das ist ein bisschen gemein.
Das ist okay.
Also, wenn man sich einfach wegtragen lässt auf der Demo, dann bin ich irgendwann aufgestanden, weil ich das schon ein bisschen doof fand, wenn da die 18, 19-jährigen Polizisten den dicken Jungen hätten wegtragen sollen.
Nur deswegen fand so.
Aber auch Folgendes, weil wenn man nämlich sich beim Wegtragen anfängt zu zappeln, das ist nämlich genau der Punkt. Ich lasse mich wegtragen, ja, passiv, ich mache mich einfach zum schweren Sack, die müssen mich mit drei Leuten wegschleppen, passiver Widerstand. Ich fange an zu zappeln und die interpretieren das als treten oder schlagen oder sich besonders wehren, das ist dann schon aktiver Widerstand. Das berühmte Beispiel, was Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten gerne sagen und was dann immer vor einem Amtsgericht richtig los ist, der hat sich so ganz besonders steif gemacht, damit wir ihnen die Arme steif gemacht, ne? Mhm. Also damit man ihnen die Handschellen nicht anlesen kann. Auch das kann schon den Sprung für Widerstand reichen. Ja, also das ist eine, relativ schnell kommt man in die Situation, und das ist dann auch der Grund, warum man sich vielleicht einfach nicht mehr wegtragen lässt, sondern sagt, okay, wenn sie mich hier mit zwei Leuten rausbegleiten, dann müssen sie mich nicht tragen, sie kriegen keinen Bandscheibenvorschall, ich muss mich nicht verletzen. Dann machen die das auch meistens. Ist natürlich der Nachteil, dann kann natürlich, was ich, 200 Polizeibeamte schneller 100 Prozessierende räumen, als wenn man sich nicht wegtragen lässt. Aber erstmal sitzt man da, ne? Das ist ja auch nicht schlecht so. Und jetzt der nächste Punkt, den es geben muss, ist nämlich Gewalt. Und zwar Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt. Gewalt ist die gegen die Person des Amtsträgers gerichtete und für ihn unmittelbar oder mittelbar körperlich spürbar sein, ja? Bei Gewalt gegen Sachen, die den Amtsträger psychisch beeinflussen soll, das soll ausscheiden, ja, also wenn ich sage, ich hau dir, also erstmal, ich hau was kaputt, ja, ich hau auf das Auto ein, ja, also die räumen meine Wohnung, ich hau aufs Polizeiauto, ja, das ist zwar irgendwie auch nicht schön, das ist eine Sachbeschädigung, aber es ist halt keine Gewalt gegen den Amtsträger, ja. Auch hier wieder das Beispiel, ein kraftvolles Entwinden aus dem Festhaltegriff soll nach ständiger Rechtsprechung verschiedener Gerichte ausreichend sein, soll es auch genügen, diese Gewalt, wenn die Vollstreckungshandlung durch Schaffung eines körperlich wirkenden Hindernisses vereitelt oder erschwert wird. Tür zu räumen, wäre zum Beispiel eine Frage, ob das schon Gewalt ist. Wahrscheinlich nicht. Gewalt könnte aber sein, wenn ich gegen die Tür halt, gegen mich dagegen lehne. Was nicht reichen soll, ist zum Beispiel das Abbremsen und Überholen und Abbremsen eines Polizeifahrzeuges, damit das nicht weiterfahren kann. Was auf keinen Fall Gewalt gegen die Amtsträger ist, ist Flucht, auch wenn man dabei andere Leute als die Polizei gefährdet. Und das ist halt auch noch spannend, man muss gar nicht, das ist ja, das lässt der Wortlaut vermuten, man muss gar nicht warten, bis diese Vollstreckungshandlung beginnt, sondern es reicht wohl, wenn man anfängt, quasi die Polizei ist gerade beim Aussteigen aus dem Auto und hat noch gar nicht richtig angefangen mit der Vollstreckung. Vielleicht wollen die erst noch eine rauchen oder einen Kaffee trinken und jetzt fängt man schon an, die anzugehen, dann ist das wohl auch schon Gewalt. So. Das erstmal die Sache. Also Gewalt ist aber tatsächlich etwas, was man tatsächlich tut. Ja, ich sag mal, bei der Gewalt muss eine Berührung stattfinden. Der Gesetzgeber sagt aber auch, ja, liebe Freunde, Drohung von Gewalt ist auch Gewalt und Drohung ist erstmal das in Aussicht stellen eines Übels, ja, eines empfindlichen Übels. Also Drohung könnte schon sein, so, das Ganze mit Gewalt, ne? Also erstmal ein empfindliches Übel könnte schon sein, Mensch Klaus Dieter, du räumst schon wieder linke Wohnprojekte, deine Mama, das erzähle ich deiner Mama, wenn Mama dann sehr böse ist, das ist schon ein empfindliches Übel, das reicht nicht, aber es muss hier mit Gewalt stattfinden, weil es eine Drohung ist, also Klaus Dieter, wenn du jetzt hier weiter versuchst, mein besetztes Haus zu räumen, dann hau ich dir aufs Maul, ja. Ihr merkt schon an meinen Beispielen, dass eine ganze Menge der Fälle, die realistisch bei sowas stattfinden, auch mit politischen Polizeieinsätzen zu tun hat. Also alles, was sich gegen Linke richtet, im weitesten Sinne, da das jetzt mal alles definiert, nicht trennscharf. Allerdings Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, jede zweite Verhaftung, wo die Polizei keinen Bock auf die Leute hat, hat auch sowas. Ne? Dann hat er sich irgendwie steif gemacht, dann wollte er, ich habe solche Fälle gehabt, wo Leute erkennungsdienstlich behandelt werden, da müssen oder durchsucht werden, da muss man sich einmal komplett ausziehen. Leute mit psychischen Erkrankungen und Drogen oder Alkohol im Blut oder alles drei oder zwei davon zusammen haben dann keinen Bock bei der Polizei die Hose runterzulassen, müssen dann mit fünf Leuten festgehalten werden, nur damit man kontrolliert, ob er in der Unterhose noch ein Klappmesser hat. Ja, auch das ist schon, also das passiert relativ häufig, ist ein Delikt, was häufig von der Polizei angezeigt wird. Und es ist natürlich ganz grundsätzlich auch ein Delikt, was schwierig in der Aufklärung ist, weil häufig solche Taten, also bei solchen Taten sind in der Realität fast immer Polizeibeamte betroffen und diese Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sagen selten aus, dass der Kollege da vollkommen überreagiert hat, sondern häufig sagt die Polizei ganz eindeutig das und das gewesen und die Leute erzählen halt, dann war alles ganz anders. Und es passiert halt, häufig sind das auch Taten, die, sag ich mal, am Machtfeld der Polizei stattfinden. Im Polizeiwagen, während man mit mehreren Leuten eine Person festnimmt. Während man in einer Arrestzelle oder in einer Haftzelle sitzt. Während man dahin transportiert wird oder davor durchsucht wird. Das sind Momente, wo diese Taten passieren. Und dann gibt es immer nur drei Zeugen. Die beiden Polizeibeamten, die angeblich angegriffen wurden und derjenige, der es gemacht haben soll. Und sowas passiert auch, sagen wir so, das Problem ist mit den Täterinnen und Tätern, die sowas machen, die machen das nie da, wo Kameraüberwachung ist. Mhm. Sagen wir es mal so. Das passiert halt sehr selten. Ja. Das muss man schon mal, als kann natürlich sein, ich sehe natürlich auch nur einen winzigen Ausschnitt von dem, was so angezeigt wird, aber das ist schon eine Erfahrung. Das ist selten passiert, sowas, wenn Videoüberwachung sind. Gerade diese kleinschwelligen Sachen, wie da hat er sich die Hose nicht runterziehen wollen oder er hat sich irgendwie schwer gemacht oder so. Das vielleicht erstmal dazu, zu dem Grundtatbestand. Wir haben jetzt noch besonders schwere Fälle und da bitte ich Laura, ja, damit sie uns mal... Oder hast du dazu noch Fragen?
Nein.
Du kennst ihn ja auch.
Also, in besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn erstens der Täter oder ein anderer Beteiligter eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt.
Da machen wir gleich einen Punkt. Waffe ist... alles, was dazu gedacht ist, Menschen zu erheblich zu verletzen oder töten.
Oder Paragraph 2 Waffengesetz.
Das ist eine Waffe im technischen Sinne. Das aber auch immer, weil das sind alle Sachen. Also Pistole, Messer, Schlagringe. Degen und so. Dann gibt es diese Werkzeuge. Das sind einmal objektiv gefährliche Werkzeuge. Also ein Küchenmesser, was unter Umständen mehr oder weniger baugleich ist mit einem Kampfmesser, ist objektiv gefährlich. Und da geht es bei darum, bei dem mit sich führen, das ist halt schon ziemlich fies, wenn man also mit 20 Leuten irgendwo Widerstand leistet, indem man vielleicht, ne, was macht und einer von dem hat eine Pistole in der Hand oder ein Messer, was dafür geachtet ist, dann geht das schon ziemlich rund. Was ihr vielleicht noch feststellen müsst, ist, dass das Mitführen, dafür braucht man ein sogenanntes Verwendungsbewusstsein. Naja, und das ist halt, das wird nochmal wichtig. Also wenn ich ein gefährliches Werkzeug, also ein Schlagstock oder so mit mir führe, also ich habe den dabei, ich weiß, dass ich ihn dabei habe und ich habe irgendwie auch so eine Absicht, naja, wenn was passiert, dann würde ich den wohl auch benutzen, dass die sogenannte Verwendungsabsicht, diese Stöckchen muss man wohl springen. Und wenn einer das mit hat von 5 Leuten oder von 20, dann reicht das, dass alle härter bestraft werden. Machen wir einmal weiter. Willst du den nächsten Fall vorlesen?
Der Täter hat durch eine Gewalttätigkeit den Angegriffenen in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt.
Gut, ne? Also das ist eine besonders fiese Körperverletzung. Und was noch?
Die Tat mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich begangen wird.
Dazu ist nur festzustellen, also es reicht tatsächlich, wenn einfach mindestens 2 Leute Widerstand leisten, und zwar durch Gewalt, ja, also nicht nur den Umsitzen. Ich finde tatsächlich, wenn man sich das mal anschaut, fällt auf, also eine Waffe mitnehmen ist schon ziemlich krass. Ja, ein anderes gefährliches Werkzeug, ja, bitte, das ist relativ weit, wird aber gleich nochmal spannend. Und ich finde aber die Variation Nummer 3 ist auch neu, also dass andere Beteiligten gemeinschaftlich begangen wird, dass das genauso schlimm ist, wie wenn jemand in die Gefahr des Todes kommt. Dass da die gleiche Mindeststrafe verteilt wird, finde ich schon einen Unterschied. Also das heißt, für die Mindeststrafe nach dieser Regelung, ob jemand beinahe stirbt oder dass irgendjemand anders ein Werkzeug bei sich führt, nicht benutzen muss. Und oder halt, dass einer beinahe stirbt oder dass man das zu zweit macht, dass das jeweils mit der gleichen Mindeststrafe von 6 Monaten entscheidet. Da sieht man schon, da so richtig durchdacht ist es nicht. Das ist halt eine politische Grund, warum das so ist, nämlich weil man diese Sachen hauptsächlich gegen politische Demonstrationen und so weiter und so fort oder halt Situationen, in denen Polizei meint, dass man ganz besonders schutzlos ist, aber es eigentlich umgedreht ist. Also das ist schon ein schräger Paragraph. So. Das vielleicht erstmal dazu. Es gibt dann noch jede Menge Irrtumsproblematiken, die ich euch erspare und Laura aber auch erspare, sie vorzulesen. Fassen wir die mal zusammen. Wenn die Polizei kommt, aber gar nicht kommen darf, oder ein Gerichtsvollzieher kommt und sich zum Beispiel irrt mit der Wohnung und ich mich dann wehre, dann ist es egal. Also folgende Situation: Morgens kommt jemand, baut bei euch den Stromzähler aus, ihr sagt, du hast ja wohl nicht alle, ich weiß gar nicht, wer du bist. Ja, dann ruft er die Polizei macht die Tür auf, fesselt mich, dann kommen der Gerichtsvollzieher und die Elektriker, bauen meinen Stromzähler aus und fahren wieder weg. Ja, und kommen sie an und dann fährt der Gerichtsvollzieher in sein Büro und stellt fest, ups, ich sollte ja eigentlich bei Frau Herdrich den Stromzähler ausbauen in der ersten Etage und nicht bei Herrn Brunkos in der zweiten Etage. Jetzt habe ich mich aber schon gegen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten gewehrt, jetzt könnte man ja diskutieren, ist das alles rechtmäßig oder nicht. Und das ist super kompliziert, ja. Fassen wir, weil jetzt ist ja dieser Einsatz von dem Gerichtsvollzieher ist nicht rechtswidrig, aber wie ist denn das, wenn der eigentlich die Polizeibeamten ruft und die gehen davon aus, dass es rechtswidrig, rechtmäßig sein Einsatz. Und fassen wir mal zusammen, wenn man da irrt, hat man fast immer Glück, ja. Selbst wenn man nicht irrt und glaubt, naja, es kann schon sein, dass mein Ding ausgebaut werden muss, aber es ist jetzt gerade trotzdem nicht rechtmäßig, selbst dann wird man dafür nicht bestraft, das vielleicht vereinfacht oder es wird halt erheblich verringert. Das sind jetzt aber so Spezialfälle, die passieren gar nicht so selten, muss man sich dann anschauen, aber fasst ihr euch mal zusammen. Wenn man sich da irgendwie irrt, hat man Glück gehabt. Wenn man sich aber irrt und das hätte vermeiden können, ja, dann hilft das nicht. Also nicht, es reicht dann nicht, die schlaue Aussage, ich dachte, der wollte zu meinem Nachbarn. Das reicht
nicht. Okay.
So, jetzt haben wir etwas, was wir diskutieren wollen zu fürs Brüllen im Knast. Ich fasse das kurz zusammen. Es ging um Folgendes, es gab eine Anklage beim Schöffengericht in Nürnberg. Das Schöffengericht besteht aus einem offensichtlich in diesem Fall einen Richter am Amtsgericht und 2 Schöffen. Schöffen sind unsere Version von Geschworenen. Man kann sich also zum Schöffen wählen lassen und dann wird man über 5 Jahre lang immer wieder eingesetzt, um irgendwo als ehrenamtliche Richterin oder ehrenamtlicher Richter mit, als ehrenamtliche Richterin, Richtende? Nee, ist ja irgendwo eingesetzt. Und wird an der Stelle, also an der Stelle hat man das gleiche Stimmrecht wie die, man sitzt halt neben dem Richter, neben dem richtigen Richter, wenn der richtige Richter, wenn der hauptamtliche Richter durch ist, darf man auch Fragen stellen. Und am Ende stimmt man zu dritt ab, wie man die arme Seele, die es dort vor das Gericht verschlagen hat, denn zu bestrafen oder freizusprechen hat. Das ist eine ganz spannende Sache, wenn ihr nicht Juristin oder nicht Jurist seid, Und da Bock drauf habt, macht das mal, weil das Ganze ist nämlich nicht gedacht für Volljuristinnen und Volljuristen, sondern eigentlich gedacht für normale Menschen. Meldet euch bei Gelegenheit das mal, man kriegt auch entsprechend, man muss da nicht arbeiten gehen und so, wird entsprechend befreit, gibt eine Aufwandsentschädigung, eurer Chefin, euer Chef wird das natürlich nicht so geil finden. Darüber hinaus ist das aber, glaube ich, eine geile, geile Nummer, das sollte jeder mal gemacht haben, ist, glaube ich, ganz spannend und kann man sich auch mal ein bisschen angucken, wie sowas funktioniert. Also, was ist da festgestellt worden? Es gibt also offensichtlich einen Stadtteil Gostenhof, in dem wunderschönen Nürnberg. Ich kenne die Stadt Nürnberg, ich kenne aber nicht den Stadtteil Gostenhof, zumindest ist es mir nicht erinnerlich, dass ich dort schon mal war, ich kann es nicht ausschließen. Und in diesem Stadtteil Gostenhof gibt es einen linken Szenentreff, die Schwarze Katze. So, jetzt weiß ich nicht, ob das der Begriff Szenetreff schon wertend ist. Es gibt dort auf jeden Fall einen Stadtteil, der so heißt, und es gibt dort ein Gebäude, einen Verein wahrscheinlich, der das trägt und so weiter. Und dort werden Menschen, die von der zumindest von der Polizei der linken Szene zugerechnet werden, die hängen da gerne rum. Und jetzt gibt es dort, wie in so vielen Stadtteilen, wo die in den letzten Jahrzehnten solche Treffs entstanden sind, offensichtlich ist das eine Wohnstruktur, die dadurch geprägt ist, dass dort viele arme Menschen wohnen oder viele Menschen wohnen, die kein hohes Einkommen haben. Das ist ganz klassisch. In Hannover war das zum Beispiel Linden und waren das die Nordstadt. In Berlin, in Berlin gibt es mehrere Beispiele, aber insbesondere natürlich Kreuzberg, die halt ursprünglich relativ günstig waren. Jetzt ziehen dort Menschen hin, die diese günstigen Wohnraum nutzen wollen. Dann passiert immer das, was passiert, wenn man sowas hat und dann Entwicklung hat wie zur Zeit. Irgendwann machen diese Menschen, das wird das cool dort, ja, es ist, man kann da gut rumhängen, insbesondere als Studentin und als Studierende. Und irgendwann kommt dann Leute auf die Idee, ich würde hier ja auch gern wohnen, und dann macht man das so wie ich. Dann sagt man, ich möchte aber nicht mein ganzes Leben in meiner billigen Studentenwohnung wohnen, ich möchte jetzt mal schön wohnen. Und dann kommen irgendwann findige Investorinnen und Investoren auf die Idee, na, dann kaufe ich halt da mal einen Wohnblock, hau die alten Wohnungen kaputt und baue schöne Wohnungen. So. Das Ganze diskutiert man als Gentrifizierung, dann ziehen dort auch Menschen hin. Dann hat man also eine Situation, in der eine Partyszene drumherum ist, und diese Partyszene sorgt dafür, dass man diesen Stadtteil toll findet. Dann zieht man dorthin, wo man als Student gern gefeiert hat, und jetzt stellt man fest, wenn man in der neuen Wohnung sitzt, das war ja alles ganz toll, als ich noch um 23 Uhr besoffen an die Verkehrsinsel gekotzt habe, aber jetzt möchte ich gerne um 23 Uhr meine Ruhe im Sommer und rufe die Polizei. Und das passiert dann auch, dann kommt die Polizei und kontrolliert unten mal, was los ist. Gleichzeitig, das sind einfach, ich erzähle das jetzt so ein bisschen zusammenfassend, weil ich nicht weiß, ob alle unsere Hörerinnen und Hörer diese Effekte kennen. Ich beobachte das an mir, ich beobachte das auch an der Neuen, deswegen ziehe ich auch raus aus dem Szeneviertel. Ich beobachte das an Leuten, die hier auch sonst wohnen. Solange man halt Teil dieser Partykultur ist, ist das ganz super. Und deswegen findet man diesen Stadtteil auch so super. Und dann steht da auch diese ganze Infrastruktur, die man so super findet. Restaurants, Cafés, Kulturgeschichten und so weiter. Sobald man dann raus ist und nicht mehr selber jeden Samstag und jeden Freitag besoffen abends an einer Kneipe sitzt, findet man das ziemlich doof. Ja. Und dann will man seine Ruhe haben. Das passiert einfach, wenn man manchmal etwas gesetzter wird. Und dann kann man natürlich genau in diese Stadtteile ziehen und diese Konflikte schüren, ja, und gleichzeitig die Mieten hochtreiben. Man kann auch ausweichen, und da gibt's, aber es gibt einfach Land auf Land ab Konflikte. Und deswegen ist das auch, glaube ich, eine spannende Frage, was dort passiert ist. Es gibt einfach Konflikte in diesen Stadtzentren oder in diesen Stadtteilen, in dem es eine günstige Wohnstruktur gibt oder gab, die immer cooler werden. Dann gibt's Aufwertungen, und diese Gentrifizierung sorgt natürlich für Probleme. So. Ob das dann wissenschaftlich immer Gentrifizierung ist, weiß ich gar nicht, weil ich kenne diesen Begriff Gentrifizierung auch nicht wirklich in Auswahl. Also folgendes passiert sein. Unten sitzen Jugendliche und junge Erwachsene, trinken Bier und hören Musik und so weiter. Oben sitzen in den schick gemachten Wohnungen die etwas älteren Leute, die sich jetzt die schicken Wohnungen leisten können, und rufen die Polizei. So, die fängt an, da zu kontrollieren. Das spricht sich rum und soll sich auch rumgesprochen haben in der Schwarzen Katze. Die ist ein bisschen weiter weg. Da ist dieser Dings. Und jetzt sollen sich 60 Personen aus der Richtung dieses Szenentreffs auf diesen Platz begeben haben. Der Platz heißt... Ach, verdammt, wir haben es irgendwo. Der Platz heißt... Jamnitzer Platz, und kommen da jetzt hin. Und jetzt gibt's verschiedene Versionen. Das ist vielleicht die erste Sache, die man feststellen muss. Ich beginne mal mit der Version des Gerichts. Das Gericht möchte oder hat festgestellt, dass dort die 60 Personen auf diesen Platz gekommen sind, und die Polizei haben sich bedroht gefühlt von einer aggressiven Masse. Also da haben 60 Personen sollen da gebrüllt haben, Bullen raus aus Gostenhof, und ganz Nürnberg hasst die Polizei und so weiter und so fort. Dann hat das Amtsgericht festgestellt, dass ein 51-Jähriger der Redelsführer dieser Veranstaltung gewesen sein soll. Redelsführer ist ein anderer, ein politisch geschwängerter Begriff, sage ich mal, für Anführer oder Wortführer. Und ein 32-Jähriger soll eine Holzlatte in der Hand gehalten haben und eine Polizistin als Bullenschlampe tituliert haben.
Ja.
So, und dann hat also die Polizei gesagt, okay, wir sind schlauer als so manche andere Polizei, wenn 60 Leute aufgebracht sind, aber eigentlich nichts passiert ist, also ja noch keiner Krankenhausreif geschlagen oder irgendwie anders. Gehen wir jetzt nach Hause und beenden die Situation, weil es macht halt keinen Sinn, nur so ein paar saufende Jugendliche zu kontrollieren und dafür eine Schlägerei mit 60 Leuten anzuzetteln, das macht keinen Sinn. So, was sie natürlich aber schon gemacht hat, ist zu sagen, naja, wenn wir hier so angegangen werden, auch mit einer Holzlatte und so, ihr merkt, worauf es hinausläuft, dann müssen wir da mal ein Strafverfahren einleiten. Das ist auch passiert, dann sind die angeklagt worden und so weiter. Wir kennen beide die Akte nicht, können aber noch ein bisschen was erzählen. Der Ankläger, also Staatsanwalt Daniel Harder, soll wohl in seinem Plädoyer insbesondere sich darüber ausgelassen haben, also man müsse jetzt hier dafür sorgen, dass es keine No-Go-Areas gibt. Diese No-Go-Areas ist ein Begriff, der ursprünglich mal benutzt wurde, um Bereiche zu kennzeichnen, wo sich Menschen mit nicht-deutscher oder nicht-weißer, ne, kommt ja nicht im deutschen Raum, nicht-weißen Raum nicht bewegen können. Und es gab mal so eine Zeit, wo NPD und Co. oder alle Leute, die jetzt bei der AfD sitzen, so Bereiche durchsetzen wollten, wo man quasi so als Deutscher, ne, sich bewegen kann. Ne? Also wenn hier jemand kommt, der nicht so aussieht, wie uns das passt, hauen wir den aufs Maul. So. Der drückt also auf Generalprävention. Die Rechtsanwälte, die sich beide in verschiedenen Medien geäußert haben, unter anderem der Kollege Schmitz-Reinholz, sagt, naja, das ist halt so, dass das Gefühl, das Gericht wollte im Urteil ein Exempel statuieren, also ein Beispiel zeigen, wie hart man bestraft wird, damit andere das nicht machen. Und die haben auch gesagt, naja, also, oder er sagt, die ist auch unfair oder ist nicht richtig, dass die beiden Männer wirklich aus einer Gruppe herausgerufen wurden. Also da sind 60 Leute und es werden nur zwei bestraft, sagt er, das geht nicht. Ja, muss man mal vielleicht...
Hast du schon gesagt, was sie bekommen haben?
Ah, habe ich nicht gesagt. Das ist nämlich der, glaube ich, der Kern
des Gutes. Deswegen ist es ja so spannend.
Der 51-Jährige hat, glaube ich, ein Jahr 6 Monate bekommen oder ohne beide Bewährung, haben anderthalb, ne, Jahre bekommen und zwar jeweils ohne Bewährung. Ja, also... Und da sagen jetzt, das geht gar nicht, ein Jahr, also jeweils ein Jahr und ohne Bewährung. Und das muss man vielleicht auch gleich mal durchpräventieren, also die nur einmal durchdiskutieren oder durchbesprechen, weil ich es nur vorbereitet habe. Oder willst du erstmal dazu was
sagen? Nee, sprich ruhig erstmal. Ich schalte mich schon ein.
Fange ich erstmal an. Also, erstens, das Problem ist halt Generalprävention. Anders ausgedrückt, du kriegst halt mehr Strafe, als du es kriegen würdest, wenn keine Generalprävention da ist und Generalprävention sagt, um andere abzuschrecken und um klarzumachen, dass sowas nicht geht, ganz besonders nicht geht und so einen gesellschaftlichen Frieden herzustellen, will man da jetzt irgendwie Leute besonders hart bestrafen. Das soll hier wohl angenommen worden sein. Die zweite Sache ist, naja, ich glaube, das Problem ist, dass das Gericht nicht das festgestellt hat, was sich die Leute, die Verurteilten unterstützt haben, sich vorgestellt haben. Die Pressemitteilung, die wir uns da angeguckt haben und die Pressearbeit, die zum Beispiel auch in der Taz und dann im Neuen Deutschland, also Zeitungen, die eher dem linken Spektrum zuzuordnen sind, geht so, naja, nur fürs Anbrüllen gibt es hier irgendwie anderthalb Jahre Gefängnis. So. Ne?
Naja, das ist es erstmal nicht.
Das Gericht hat was anderes festgestellt. Ne? Und das ist genau das Problem. Das Gericht hat festgestellt, dass da jemand zum Beispiel eine Holzlatte bei sich geführt hat. Und die spannende Frage, die sich jetzt tatsächlich stellt, ist, wenn die nicht bedrohen, also die Frage, was ist denn das für eine Situation? Drohen die eigentlich gerade mit Gewalt oder nicht?
Mhm.
Ja, wenn die jetzt nur brüllen, hau ab, hau ab, hau ab und ganz Nürnberg hasst die Polizei, Bullen raus aus Gostenhof, dann ist das ja noch keine Drohung. Nein. In dem Moment aber, wo es zu Drohung mit Gewalt umschwenkt, zum Beispiel, weil ich eine Holzlatte dabei habe, schwierige Nummer, da könnte man ja als Beobachter schon überlegen, naja, wenn ich eine Holzlatte rumschwenke, dass du mir drohst. Und dann kippt das halt von, naja, passivem Widerstand und vielleicht ein bisschen Rumgepöbel zu einer Drohung. Und ich glaube, dass das Gericht hier, nach dem, was da veröffentlicht wurde, eine Drohung festgestellt hat und nicht nur, sag ich mal, demomäßige Krawallen, bisschen Krawall, ohne dass was kaputt geht oder was bedroht wird. So. Und das ist schon ein Unterschied. Und das nächste Problem ist diese Holzlatte. Wenn diese Holzlatte festgestellt worden sein sollte, dann ist man halt nicht nur einmal, sondern gleich doppelt in den besonders schweren Fällen. Ja, also wenn man dann sagt, naja, die haben jetzt gemeinschaftlich das begangen, aber warum ist denn da eine Holzlatte im, also man kann sich jetzt mal überlegen, was los ist, wenn man sagt, pass auf, die Bullen kontrollieren da, die sagen Bullen, ich soll das ja nicht mehr machen, aber die sagen das. Wir gehen da jetzt rüber und machen und sabotieren das friedlich, ja? Und dann nimmt halt einer eine Holzlatte mit.
Mhm. Das ist schon...
Sollte es so gewesen sein. Das ist halt noch was anderes als das, was jetzt gesagt wird. Ich war jetzt ja weder an dem Abend noch im Gericht dabei, aber das ist sicher noch eine andere Sache. Und dann das politisch zu verteidigen und zu sagen, naja, jetzt kann ich mich demnächst gar nicht mehr unterhaken bei Demos, das ist ja richtig, weil dieses Unterhaken bei Demos ist wohl auf jeden Fall mehr, als sich nur passiv wegzuhalten, hat damit aber nichts zu tun, weil wenn ich mich irgendwo hinsetze und gegen Vollstreckungsbeamte begehe, dann ist das alles Käse, aber hat mit diesem Fall erstmal nichts zu tun. Der Kollege hat übrigens recht, weil er sagt, naja, so ein Unterhaken bei so einer Demo wird zukünftig mit 6 Monaten Freiheitsstrafe bestraft, dass das natürlich vollkommen bescheuert ist, sehe ich ja auch ein, aber hat damit nichts zu tun. Und dann gibt es noch einen Punkt, es gibt wohl eine Polizeipraktikantin, also die das dafür gesorgt, die diesen Typen mit der Holzlatte identifiziert haben will. Und es gibt wohl einen anderen Zeugen, der gesagt hat, der Typ war an dem Abend gar nicht da, also der Verurteilte, weil der war mit mir unterwegs. Und man hat halt der Polizistin geglaubt und nicht dem anderen.
Ja.
Das ist dann aber halt alles so, naja, warum der Amtsrichter, und wo habe ich seinen Namen auch rauskopiert, der Amtsrichter da aus Pusemuckel Nürnberg irgendwas entschieden hat, weiß ich nicht, ob das Problem ist. Dafür gibt's erstmal noch das Landgericht. Und zweitens weiß ich auch nicht, wie das war.
Aber findest du es nicht trotzdem? Also selbst, ja. Also was heißt selbst, wenn man sagt, das ist alles so, wie das Gericht es festgestellt hat. Findest du es nicht trotzdem sehr hoch?
Ja.
Also mein Gedanke, und ich habe erst den Artikel im Neuen Deutschland gelesen und dann habe ich versucht, ein bisschen mehr zu recherchieren, was nicht ganz so einfach war, fand ich, die müssen doch vorbestraft sein.
Ja, genau, das ist die Frage. Deswegen, ich habe ja zuerst gesagt, ja, ich finde das zu viel, wenn die, also gehen wir mal davon aus, die sind beide nicht vorbestraft.
Ja.
Ne, dann auf jeden Fall, warum reiten wir jetzt auf den Vorbestraft? Dumm, es gibt Strafzumessungsregelungen. Das heißt, nicht jeder, wenn Laura noch nie, also Laura und ich begehen zusammen einen Betrug.
Ja.
Ja, wir verarschen Amazon.
Wir erzählen euch hier Unsinn über Strafrecht.
Das ist kein Betrug.
Ich weiß.
Seine Winde dafür Geld. Laura und ich wir machen irgendwie, ich könnte das jetzt hier erklären, aber dann kriege ich Beihilfeproblematiken, also dass ich mich strafbar mache. Aber es ist relativ, sagen wir mal so, es soll relativ einfach sein, Versandhändler um Laptops zu bescheißen. Das macht die eine oder andere Person und viele werden dann irgendwann auch ermittelt, manche nicht. Jetzt können Laura und ich auf die Idee kommen, wir machen das und wir lassen uns beide so ein schickes MacBook Pro und zwar in der Superversion für 4.000 Euro zuschicken. Die kommen, da sitzen wir da dran und arbeiten damit. Eines Tages geht die Tür auf, Polizei kommt rein und sagt, guck, das sind die MacBooks, die wir suchen, und Laura und ich werden jetzt verurteilt. Ja, wegen Betrugs, und in dem Fall kann man sich mal angucken. Jetzt stellt man fest, Mensch, Laura als vorbildliche Referendarin, die hat noch nie in ihrem Leben was gemacht. Und zu Lauras und zu Lauras Überraschung, in dem Moment, wo die Staatsanwaltschaft mal meinen Vorstrafregister guckt, steht da schon 10-mal drin, dass ich schon 10-mal Betrugsstraftaten begangen habe, ja. Laura, was würde das bedeuten für uns beide? Dass
du eine andere Strafe bekommst als ich, eine höhere im Zweifel.
Und wer kriegt, genau, und zwar eine deutlich höhere, so. Ne? Insbesondere wenn ich noch unter Bewährung stehe.
Wir haben ja mal über Strafzumessung gesprochen vor 3 Folgen, genau. Oder so, und das ist halt ein,
erst, was? Schon, so kurz war?
Ja, das ist, glaube ich, nicht so lange her. Und da, das ist halt ein Faktor, woran man die Höhe einer Strafe bemisst. Liegen Vorstrafen vor?
Ja. So. Und dann, ich kenne ja das Urteil und die Urteilsgründe nicht. Ich schätze, es wird auch keine Urteilsgründe geben, groß, weil die werden Berufung einlegen und dann geht das Ganze nochmal los. Und, ja. So, das kann schon sein. Deswegen, also ich würde aber sagen, grundsätzlich ist das schwierig. Es gibt aber so eine Nord-Süd-Schere, also in Bayern kriegst du eh mehr. Dann ist die Frage, inwiefern Generalprävention, ich habe das jetzt ein bisschen ausgespart, also diese Überlegung, man kriegt ein bisschen mehr damit, dass irgendwie generalpräventiv, es gibt die Spezialprävention, ne? Also Herr Brunkhorst, die sind schon 3-mal straffällig gewesen in der gleichen Sache, jetzt müssen sie es mal merken, das ist die Spezialprävention, Generalprävention ist so, man muss jetzt irgendwie gesellschaftlich mal klar machen, dass hier, dass sowas nicht geht, dahin hergekommen ist. Man weiß aber auch nicht, was die beiden Schöffen da gemacht haben. Kann auch sein, dass der Richter sagt, ja, mein Gott, dann kriegen die jetzt 8 Monate auf Bewährung und die beiden Schöffen sagen, also meine Tochter wohnt da aber auch und die ist auch sehr genervt. Und der andere Schöffe sagt, also ich finde aber auch, ne? Also mindestens 3 Jahre und dann sitzt du da. Ein Hinweis ist natürlich schon, es ist am Schöffengericht angeklagt worden und nicht am Amt, nicht beim Einzelrichter. Da müsste man sich auch mal überlegen, warum. Das bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft eigentlich davon ausgegangen ist, es müsse mehr als 2 Jahre Freiheitsstrafe geben für die Nummer. Und es gibt, wie gesagt, ich kenne die Akte nicht, es gibt da noch so ein paar andere Sachen. Und wie gesagt, was ich vorhin ja habe durchklingen lassen, bei Ermittlungen gegen die Polizei oder die durch die Polizei wegen Straftaten gegen die Polizei sind, das ist immer alles ein bisschen schräg. Auch, dass der bescheuerte Staatsanwalt sich da so hinreißen lässt und von No-Go-Areas oder so faselt. Das ist übrigens noch ein Thema, der Staatsanwalt, der mit den Christen im machen wir gleich. Ist mir gerade so eine Assoziationskette im Kopf losgegangen. Und das ist schon krass. Also ich würde das alles auch nicht finden, aber mal gucken, Berufung, das wäre schon, also ich weiß nicht, ob die noch eine Bewährung kriegen können, ne? Wie erfolgreich das ist. Dazu lassen sich übrigens zu diesen ganzen Fragen mit Vorstrafen und so weiter, sagt übrigens von den Anwälten öffentlich auch keiner was. Kann auch dran liegen, dass das mehrfach vorbestraft sind. Das weiß ich aber nicht, ich kenne den Fall nicht. Nee,
das
ich finde es trotzdem zu viel.
Genau.
Ja. Das fällt erstmal dazu. Falls ihr da exklusive Infos habt, lasst sie uns zukommen. Schickt bei dem BZR rüber. Nein, macht das nicht, das ist verboten. Aber falls ihr da Infos habt, die öffentlich sind schon, dann können wir sie gerne angucken.
Genau.
Hast du da noch was? Das war jetzt ziemlich last im
Brunkhaus. Ja, das war aber abgesprochen und okay.
Okay.
Gut. Wir machen das nächste Thema. Nebenklage und Freispruch. Und zwar, was ist passiert? Folgender Fall. Ein Jugendlicher hat mit 14, es geht um einen Jugendlichen, der mit 14 Jahren versucht hat, seine Pflegeeltern umzubringen, irgendwie im Schlaf zu ersticken oder so, ist dann lief ein Verfahren, an dessen Ende er verurteilt wurde zu 6 Jahren Haft. So weit, so gut. Wegen versuchten Mordes. Die Pflegeeltern hatten sich dem Verfahren als Nebenkläger angeschlossen. Daniel, 2 Sätze zur Nebenklage.
Man erklärt den Anschluss, dass man sich quasi der Staatsanwaltschaft anschließt zur Verfolgung der Tat und sitzt dann auf der Bank neben der Staatsanwaltschaft.
Was darf man so machen?
Man darf Beweisanträge stellen, man darf Erklärung nach 257 erklären, man darf dabei sitzen die ganze Zeit, man darf die Akten anschauen, man darf fast alles, man darf Rechtsmittel einlegen in bestimmten Fällen, aber nicht in allen Fällen. Und als Nebenklageanwalt oder Anwältin ist dein Job, die Interessen des ausschließlich die Interessen des Geschädigten durchzusetzen in dem Verfahren.
Ja, gut. Also, das ist die Nebenklage. Und die beiden Nebenkläger haben nun in dem Verfahren auch Anträge gestellt, aber da ging es dann hauptsächlich darum, die strafrechtliche Verantwortlichkeit ihres Pflegekindes in Frage zu stellen und im Endeffekt dadurch einen Freispruch herbeizuführen. Und der Richter ist irgendwann sauer geworden und hat gesagt, so nicht, Freunde. Und dann wurde der Beschluss über die Zulassung zur Nebenklage aufgehoben. Sie durften dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr als Nebenkläger auftreten. Hat das begründet mit, du kannst nicht Nebenkläger oder Nebenklägerin sein, wenn du einen Freispruch haben möchtest. Das wäre einfach, das funktioniert nicht. So. Das Ganze ist bis zum BGH gegangen. Und der BGH hat nun gesagt, doch, das geht. Du kannst auch als Nebenkläger dich dahinsetzen und wollen, dass der oder die Angeklagte freigesprochen wird. Das Gesetz gibt nämlich kein bestimmtes Ziel der Nebenklage vor. Daniel hat das zwar schon gesagt. Man schließt sich eigentlich, also es ist eigentlich ein Anschließen an die Staatsanwaltschaft, aber damit besteht keine Verpflichtung, die Anklage auch inhaltlich mit vertreten zu wollen. Der Nebenkläger oder die Nebenklägerin ist selbstständig und das sieht man auch daran an den vielen Rechten, die Daniel uns eben präsentiert hat. Genau.
Finde ich relativ logisch. Weil es kann ja auch, also wenn die Anklage sagt, Körperverletzung mit Todesfolge, und ich sage, war aber Mord, geht ja auch.
Ja.
So, ich kann ja auch den ganzen Prozess versuchen, dafür zu tun, damit, also das ist häufig so, dass Nebenklagevertreter also mindestens Mord wollen, egal was ist.
Ja. Mhm.
Oder halt immer die schwere, also das ist häufig so, dass viele Geschädigte wollen die höchstmögliche Strafe und glauben, dass sie dadurch die Straftat besser verarbeiten können.
Mhm.
da gibt es keine, ich bin mir sehr sicher, dass es keine Korrelation dazwischen gibt. Also das stimmt nicht.
Ich glaube, es muss eine für den, das ist ja auch schon schwierig, woran misst man das für den Geschädigten gerecht? Also man muss das Gefühl haben, es ist gerecht. Also es gibt schon Geschädigte, die sagen, es ist jetzt nicht 15 Jahre geworden, es sind vielleicht nur 10, aber damit finde ich, ist es abgegolten. Du guckst mich sehr fragend an.
Ja, ich überlege, ob das immer. Also
ich glaube, im Grundsatz hast du recht, komplex, aber ne? Es ist. Also ich. Ja. Ja.
Ja. Also ich glaube, man muss halt als Nebenkläger, muss man sich so ein bisschen Anwalt, muss man versuchen, mal mit dem Mandanten rauszufinden, ob es noch andere Ziele eigentlich in so einer Verteidigung geben kann. Also kann das zum Beispiel bestimmte Motive herausgearbeitet werden. Ja, dass man sagt, Mensch, der hat das nicht nur gemacht aus Jux und Dollerei, sondern der hat es gemacht, weil er besonders böse oder besonders wenig böse ist. Ne? Kann ja beides irgendwie wichtig sein. Und dass man auch dafür sorgt, dass der oder die Geschädigte halt auch ordentlich da verstanden wird und so. Das, wie gesagt, ich finde das eigentlich, ich hätte immer gesagt, das geht. Also ist doch klar, wenn das Interesse der Nebenkläger ist, ja, dass der nicht oder möglichst gering bestraft wird, weil es halt der Sohn ist, den sie lieben. Warum muss denn das?
Es gab OLG-Urteile vorher und die haben halt gesagt, dem hat sich das LG deswegen auch angeschlossen erstmal, bevor es der BGH gekippt hat. Die haben gesagt, wenn du dich als quasi verteidigender Nebenkläger anschließt, dann verneinst du damit deine verletzten Eigenschaft.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn ich sage, mir ist der Bein abgeschossen worden. Ne? Mhm. Und das hat er gemacht, den Limit, um mich zu töten. Aber ich möchte jetzt, dass er freigesprochen wird, weil das einfach alles zu nichts führt.
Nee, ich sehe das auch nicht so problematisch. Ne? Also, ich glaube, es passiert nicht so oft. Das ist der Punkt.
Nee, da bin ich mir auch sehr sicher. Ne? Also, ich habe neulich mit so einer Opferrechtsanwältin diskutiert. Da mussten wir warten in so einer anderen Sache. Und die Kollegin verstand sich hauptsächlich als Vertreterin von Geschädigten. Und das war ganz lustig, weil wir so, also das war, weil wir sahen halt manche, also war so, wir haben so ein bisschen das einfach so unter Kollegen diskutiert. Und sie war ganz schockiert, was ich so treibe.
Und das, unfassbar.
So nach dem Motto, ja, die war schon ein bisschen älter, ne? Die war schon mindestens 20 Jahre zugelassen, würde ich schätzen, wenn nicht mehr. Und sie war, ja, so, also wir hatten uns halt so nett unterhalten und das war dann so ein bisschen der Vorwurf, mein Gott, sie sind ja so netter und so jung und unverdorben und das Herz, der Sache, da hatte ich aus ihrer Sicht auch das Herz am rechten Fleck. Und dann vertreten sie auch solche. Das fand ich, ganz, ganz beeindruckend. So, ich brauche ja Spezialisten für alles, ne?
Ja.
Und ich freue mich auch immer, wenn es engagierte Nebenklagevertreter gibt. Ich finde es halt immer so doof, wenn die dann das einzige Ziel haben, es nämlich hohe Strafe rauszuhandeln, ne? Weil es macht üblicherweise schon die Staatsanwaltschaft.
Ja. Das stimmt. Dann hat man
vielleicht sollte man sich überlegen, welche Rolle man da auch hat. Ja. Also ich würde immer gucken, dass es den Leuten möglichst gut geht danach. Das sollte das Ziel sein. Und da muss man denen vielleicht auch manchmal erstmal erklären, dass es noch andere Ziele gibt als 2000 Jahre Freiheitsstrafe.
Genau. Okay.
Manchmal gibt es ja auch noch was zu holen zum Beispiel. Das ist vielleicht auch viel wichtiger.
Genau, dieses kleine Urteil einmal zwischendurch. Und dann hatten wir eine Hörerinnenfrage beziehungsweise ein Themen.
Hörende?
Ja, zum Beispiel, könnte man sagen. Und es ist nicht ganz Strafrecht, aber sie hat auch gesagt, es wäre ja ein inneres Blumenpflücken, wenn wir darüber sprechen. Daniel meldet sich.
Liebe Hörerinnen und Hörer und Hörende, wenn ihr uns was schreibt und wir euch erwähnen sollen, macht das doch mal bei Twitter und Co. Schreibt mal dazu, ob wir sagen dürfen, ob wir euch ein Geschlecht geben dürfen, wenn ihr mögt.
Ja.
Weil ich würde jetzt sagen, es war eine Hörerin.
Es war eine Hörerin, genau.
Hat sie sich so selber bezeichnet? Oder war es nur der Name?
Ja.
Es wird nämlich ganz schön kompliziert, wenn man es
nicht. Ja, das stimmt. Gut. Also, ja. Ich fange jetzt einfach trotzdem mal an.
Ja.
Und zwar geht es um die vermeintliche Verfassungswidrigkeit des generischen Femininums. So. Was ist passiert? Ich glaube, ganz viele haben es mitbekommen. Ich werde es trotzdem noch mal kurz erzählen, für diejenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Das Bundesjustizministerium mit der Ministerin Christine Lamprecht hat einen Gesetzentwurf vorgelegt zum Sanierungs- und Insolvenzrecht und hat diesen Gesetzentwurf ganz einfach mal einem generischen Femininum vorgelegt. Was heißt das? Normalerweise steht im Gesetz drin, wir haben das oben schon gehabt, der Täter, der Beteiligte, der
Geschädigte.
So.
Der Richter, der Staatsanwalt.
Das ist das generische Maskulinum, was Frauen immer mitmeint. In dem Gesetzentwurf steht es nun anders. Da steht nun Schuldnerin drin und ich weiß nicht, was man noch braucht. Schuldnerin ist Gläubigerin.
Gläubigerin.
So. Und das sorgte für viel, viel Aufruhr, insbesondere an der männlichen Front, insbesondere bei weißen, älteren Männern.
Da zähle ich ja zum Glück nicht zu, weil ich nicht älter
bin. In Persona, dem Innenministerium mit Horst Seehofer, das direkt gesagt hat, nee, das machen wir hier nicht. Das wäre sprachwissenschaftlich, ist das Femininum nicht anerkannt. Also es wäre nicht anerkannt, dass das generische Femininum für Frauen und Männer gelte. Im schlimmsten Fall könnten daher nur Frauen gemeint sein durch diesen Gesetzentwurf oder dieses Gesetz. Und daher muss es sprachlich den allgemeinen Regeln angepasst werden, unabhängig davon, welcher gesellschaftliche Zustand gewünscht wäre. Es ist jetzt auch, ich glaube, es ist noch nicht ganz durch, aber durchs Kabinett ist es, glaube ich, durch.
Haben die es nicht wieder?
Genau, die haben es, genau, das wollte ich sagen. Die haben es jetzt wieder aufs generische Maskulinum umgeschrieben, oh Wunder. Ja. ich habe es sehr gefeiert, muss ich sagen. Es hatte tatsächlich auch es war tatsächlich nicht nur einfach eine kleine Revolution im Sinne von, man möchte das einfach mal machen. Es hatte tatsächlich auch einen sachlichen Grund, weil es in dem Gesetzentwurf häufig um GmbH, um Gesellschaften mit beschränkter Haftung gilt. Und
die Aktiengesellschaft, genau. Und sie ist eine Schuldner.
Genau.
Sie ist
das heißt, Schuldner, wenn man sagt, man findet das so aus grundsätzlichen Erwägungen einfach doof, es hätte sogar einen sachlichen Grund gegeben.
Ganz einfach muss uns jetzt der Aktiengesellschaft nennen.
Genau. Ich habe dazu einen Kommentar gelesen, den ich ganz spannend fand in der Zeit, den ich euch auch nochmal reinpacke, der mit dem Titel Eine muss den Anfang machen, das fand ich hervorragend. Weil ja das Innenministerium sagt, das ist also ja der gesellschaftliche Zustand, man wünscht sich vielleicht was anderes, aber es muss den allgemeinen Sprachregeln angepasst werden. Und dieser Kommentar sagt, ja, aber der gesellschaftliche Zustand ist ja auch, wir haben einen Verfassungsauftrag und der soll Männer und Frauen gleichstellen. Und das könnte ja dazugehören. Und außerdem haben wir ja zum Glück immer mehr Frauen in immer mehr Bereichen, sodass die Gleichstellung nach und nach hoffentlich irgendwann erreicht wird. Sodass schon die Frage ist, hält man an diesem sich über Jahrzehnten etablierten generischen Maskulinum fest? Das ist auch immer die Argumentation so ein bisschen von Sprachwissenschaftlern. Ja, das hat sich halt so etabliert. Jeder weiß, wie es gemeint ist. Wenn wir es jetzt umdrehen, dann herrscht großes Chaos.
Ist geplant, dass ich das kommentiere, ja, oder? Ja. Okay.
Daniel wird mir sagen, alles so nicht.
Also, der Spruch mit dem der Aktiengesellschaft könnte falsch verstanden werden. Das war natürlich nur ein doofer, maskuliner Witz. Also, ich glaube, das ist tatsächlich eigentlich ein PR-Stunt und zwar ein sehr genialer.
Ja, das ist ja okay.
So, weil ich glaube, dass der zuständigen Ministerin in dem Fall klar war, dass sie das nicht durchs Kabinett noch durch den Bundestag kriegt. Ja, so. Ich habe das aber auch für ganz gut gefunden, um mal zu zeigen, wie absurd das ist. Ich bin ehrlich gesagt immer noch ein bisschen, ja, ich bin mit mir nicht im Reinen. Ich möchte gerne Gesetzestexte haben, die nicht einfach nur den generischen, total durcheinander, also die nicht nur die männliche Form bezeichnen. Ja, ich möchte nicht nur ständig haben, der Schuldner, der Schuldner, der Gläubige, weil das nicht darstellt. Ich weiß nicht, wie man das unter den Hut kriegt, also wenn man jetzt ständig, also ne, wenn der Täter oder die Täterin und oder der Täterin, die Täterin. Das Problem ist, dass Gesetze noch eine besondere Form sind. Das sind ja so formale Formen. Also anders als ein im Strafrecht ist vielleicht gar nicht das Problem, dass Frauen nicht mitgemeint sind. Aber das,
stimmt.
Weil es halt 90% Männer sind oder so, kann man so überlegen. Nein, aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, kriegt man es hin, ähnlich präzise zu bleiben im Strafrecht? Das ist, glaube ich, in anderen Texten nicht so wichtig.
Guckt mal, dazu ein interessanter Fakt. Guckt mal in die StVO. Die ist nämlich angepasst worden. Vorletztes Jahr. Und da, also nicht im Sinne von, man schreibt jetzt überall
Täterinnen und Täter,
sondern Fahrerin. Man schreibt jetzt Radfahrende.
Ja, da ist jetzt bei der StVO auch ausschließlich um, so also meinst du, also der Körper, also
wir haben das ja eben schon mal kurz angesprochen und ich das Problem ist ja, das Problem geht ja weiter im Grunde. Also ja, wir haben ja hier nur die Sache Männer und Frauen. Wir haben noch nicht über Personen geredet, die sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zuordnen können oder wollen. Wo dann die große Gender-Sternchen-Debatte losgeht, die ja sprachwissenschaftlich auch nein, wir dürfen nichts verändern, so argumentiert wird. Deswegen finde ich immer, und es geht nicht bei jedem Wort, weil es klingt auch manchmal einfach doof, aber zum Beispiel so ein klassisches Beispiel ist Studierende, wo es funktioniert. Wo man sich dieser Frage, schreibt man Studenten und Studentinnen oder StudentInnen, gar nicht stellen muss. Und
also ich sehe gerade, ja,
in der StVO ist es genauso passiert.
Also ich sehe gerade, wie weit das Strafgesetzbuch ist, wie wenig
was?
Man müsste das ja immer, Freiheitsberaubung ist immer, wer eine andere Person und so, also tatsächlich ist das Strafgesetz, ich überlege gerade, wo es überhaupt ein Problem ist. Also manchmal ist halt der Täter, ne, da müsste man halt mal ran und sich überlegen, also ich glaube, da bräuchte man meine Geschichtssache, vielleicht ist es auch Quatsch. Weil die allermeisten Strafgesetze fangen ja an mit wer. Wer ein Mensch, ne? Also nehmen wir mal das Beispiel, wer ein Menschen, so, wer eine andere Person, wer das Vermögen einer anderen Person. So Mörder, Mord, Totschlag haben wir schon mal gesagt, das muss eh alles durch, wer ein Menschen. Also so viel muss da, also da geht es eigentlich im Prinzip nur um Täter. Vielleicht habe ich das auch falsch gedacht, ich glaube, Hardcore wird es halt in der Uni, ne? Und im Ref. Weil da musst du ja häufig ja viel noch schreiben, wie viel schreibt man eine Million Mal handschriftlich Täter? Bevor man im Ref durch ist. Ja. So muss man das auch noch mal. Also ich glaube, es braucht einfach gute Vorschläge.
Ja, und der Vorschlag kann, die Lösung, finde ich, kann halt nicht sein. Und sie kommt halt immer, und das entlarvt es halt schon ein bisschen, es kommt halt immer von Männern, so nach dem Motto, es hat sich halt über Jahrzehnte so etabliert und jetzt können wir es auch nicht mehr ändern.
Das sage ich
nicht. Nein, das sagst du, das weißt, dass du das nicht sagst.
Ich sage halt nur, aber, ich brauche halt, ja. Also ich hätte es halt gerne. Also das Schlimmste wäre halt, wenn es unpräzise wird, ja? Das muss man halt schon hinkriegen, gerade im Strafrecht. Ich glaube, in anderen Sachen ist es auch alles nicht so wichtig, aber es gibt halt im Strafrecht die Wortlautgrenze.
Nein, du hast völlig recht.
Ich versuche das ja auch irgendwie zu machen. Manchmal, ich merke auch, wie irritiert manchmal, wenn ich plädiere und dann irgendwie so ins Geschwafel komme, um da so ein bisschen das eine oder andere Argument zu ummalen und dann mal weg von dem vorliegenden Geschlechtern kommen und sagen, wenn da mal eine Staatsanwältin oder ein Staatsanwalt, da gucken immer alle so ganz irritiert, hä? So, also nicht immer alle, aber viele insbesondere so. Und also ich versuche das ja in meinem persönlichen Sprachgebrauch zumindest auf zwei Geschlechter rauszukriegen, was natürlich auch eine Übergangslösung ist.
Aber das sollte eigentlich.
Ich habe ja auch lange, muss ich auch ehrlich sagen, ich habe auch lange überlegt oder lange mich auf die Position gestellt, lass uns doch erstmal zwei Geschlechter machen, das mit einem anderen machen wir dann später, aber das klappt schon wieder alles nicht. Das sehe ich ja ein, dass ich da auch schon wieder von der gesellschaftlichen Dings. Aber müsste halt einfach diese ganzen Täter, man bräuchte halt eine geile Funktion für den Täter,
genau.
Eine geile Ersatz.
Es ist halt immer, leicht zu argumentieren, wenn man die Seite ist, die ja sowieso immer überall drin steht.
Ja, gut, das ist mir ja klar, deswegen.
Dass du nicht das Problem bist. Ich rede auch
In den Orkus.
In den Orkus, ja. Weil mich das aufregt.
In Äther. Hat sich auch überlegt, dieser Orkus und der Äther wird auch nicht mehr angenommen.
Ja, also die Frage ist ja, ich weiß nicht, ob wir uns dieser Frage stellen können, weil wir nur Strafrechtler sind. Nur, weil wir Strafrechtler sind und Strafrechterinnen. Das Bundesinnenministerium hat ja angedeutet, es könnte verfassungswidrig sein, wenn man es jetzt so beschlossen hätte.
Ja, das ist ja. Das Argument verstehe ich nicht.
Nein, ich verstehe das auch.
Also glaube ich nicht. Glaube ich nicht.
Die Argumentation war, weil sich das generische Femininum nicht etabliert hat bisher und dann könnten Leute davon ausgehen, dass nur Frauen gemeint sind oder dann könnte das Gesetz so gelesen werden und dann wäre es ja verfassungswidrig, weil du kannst ja nicht ein Gesetz so schreiben.
Dass nur Frauen Schuldnerinnen sind und Männer nicht Schuldnerinnen. Und wenn man es mit einem Sternchen macht?
Ja.
Beim ersten Mal Schuldnerin. Natürlich sind auch alle Männer mitgemeint. Der Königsweg der richtig Hardcore-Gender-Fraktion. Ich schreibe hier zwar nur Männer, aber ich meine Frauen mit.
Ja. Könnte man ja andersrum schreiben. Vorne.
Ja, das habe ich irgendwann auch mal gemacht. In irgendeinem Papier. Das war schon 10 Jahre her. Ja, also ich glaube, das Einfachste wäre, man muss ja, also das SCGB könnte man vielleicht sogar hinkriegen.
Und übrigens, alle, die jetzt ankommen und sagen, das ist doch alles nicht so wichtig, ja doch.
Offensichtlich, sonst würde Laura mich ja nicht seit 10 Minuten damit, bekehrt mich ja nicht, aber informieren, weil ich habe es auch nicht, ehrlich gesagt, so richtig geguckt. Also ich glaube, es ist Leuten wichtig. Es ist Menschen wichtig.
Sagte der Weiße
Mann. Damit muss man das. Ja, und ich glaube, es ist doch so. Also ich verstehe das doch. Ich finde das, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamtinnen können das auch sehr gut. Und was ist ihr Beruf? Ich bin Polizist.
Ja.
Okay, dann.
Oh, da kriege ich eine Krise bei.
Aber dann macht der Richter sagt dann auch, okay, nehmen wir auf. Frau Müller heißt mit Vornamen Karin. Karin ist 36 und ist Polizistin.
Ja.
Oder ist Polizeibeamtin. Also im Protokoll steht es dann wieder in der weiblichen Form, aber dann, ich bin Polizist. Punkt. So, also. Das mag sein, dass das so drin ist, aber ich stolper darüber und wenn ich jetzt aber irgendwie meiner 16-jährigen Cousine sage, ey, willst du Rechtsanwalt werden, guckt die mich an und sagt, warum brauche ich denn dafür einen Penis?
Mhm.
Ja, also das ist auch, kann doch auch Rechtsanwältin werden, so. Also, das verstehe ich schon, dass man sich da nicht mir glaube ich, wäre das egal, aber das sage ich natürlich in einer Situation, wo die Gefahr war, dass ein einziges Gesetz von 5000 mal auf den ersten Blick nicht mich betrifft,
sondern nur mitmeint.
Die anderen. Mich nur mitmeint. Also da sage ich, aus der Situation sage ich, mich wird das nicht stören. Aber wenn man natürlich in einer Welt lebt, wo einen das stört, dann ist das, weil es halt immer Kacke ist und weil das Problem ist ja nicht die Gesetze, wenn es nur die Gesetze wären, ja, dann wird es ja wirklich, ja, dann wäre es wirklich eine Phantomdiskussion. Das Problem ist ja halt nicht, dass wir aber ansonsten gleichberechtigt sind. Und Sprache schafft halt Realitäten. So, und damit muss man halt irgendwie damit anfangen. So nervig es manchmal ist.
Ja.
So.
Okay. Dann sind wir im Grunde schon am Ende. Wir haben jetzt noch einen kleinen Nachtrag und dann haben wir noch ein bisschen Feedback. Ja, genau. Wir haben einen Nachtrag zum Referendariat in Sachsen. Ihr erinnert euch, ich glaube, wir haben sogar zweimal über den Brian E. gesprochen aus Sachsen.
Brian.
Und jetzt gibt es eine Gesetzesänderung. Beziehungsweise es gibt einen Plan für eine Gesetzesänderung. Es gibt, soll ein neuer Paragraph 8 ins sächsische Juristenausbildungsgesetz kommen. Um zu verhindern, dass gewisse Bewerberinnen und Bewerber in den Vorbereitungsdienst kommen. Unter anderem, wenn sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpfen, oder wenn sie angehende Referendare sind, gegen die Ermittlungen laufen und denen eine Verurteilung droht, von mindestens einem Jahr, meine ich.
Ja. Ja.
Oder wenn sie schon verurteilt worden, von mindestens einem Jahr. Genau, orientiert sich daran an der Zulassungsvoraussetzung für deutsche Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Man will quasi da auch so ein Problem auflösen. Also wenn Personen nach der Bundesrechtsanwaltordnung nicht zugelassen worden wären zur Anwaltschaft, dann können sie auch nicht in den juristischen Vorbereitungsdienst mit aufgenommen werden. Das ist so der Spin. Genau, vorher war das nur in dieser Verordnung geredet, über die haben wir gesprochen, die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Juristen, Juristen und Juristinnen des Freistaates Sachsen. Und jetzt möchte man, weil das ja schon eine grundrechtliche Relevanz hat, wir haben darüber gesprochen, über Artikel 12, Berufsausübung, Berufswahl, will man das in einem Gesetz verankern, wann man dem Vorbereitungsdienst nicht teilnehmen darf. Daniel.
Nur guck.
Gut.
Ja, also ja. Also ich habe immer noch Bammel bei dieser ganzen Geschichte. Wir haben gleichzeitig hochziehen, dass bestimmte Sachen, Pornografie, Kinderpornografie und so weiter, demnächst mindestens ein Jahr Strafe geben soll. Und zeitgleich sollst du, wenn du schon der Verdacht besteht, dass du das gemacht hast, sollst du schon nicht mehr Referendar werden können. Das ist natürlich eine harte Nummer, ne? Da kann natürlich schnell
du, bei Thema 1 bin ich ja bei dir, dass das so nicht geht.
Oh, ne?
Da müssten wir auch noch mal...
So, und das ist eine gesetzliche Grundlage, finde ich immer gut. Alles, was eine gesetzliche Grundlage hat, ist besser, als wenn es Verordnungsgeber ist, weil dann soll gefälligst mal ein Parlament sich Gedanken drüber machen. Das mag ich.
Yay! Daniel mag es. Okay, wir haben noch ein Feedback. Ich habe es aber nicht, glaube ich, nicht ganz durchgelesen.
Also Dr. Dirk, von dem kommt das Feedback. Ich habe es ganz durchgelesen.
Gut, dann sag doch mal was dazu in Kurzform.
Also, Dr. Dirk sagt, und Dr. Dirk schwebt dort mit dem einen oder anderen Verwaltungsgericht auf einer Wolke. Wir erinnern uns, das ist auch ein bisschen Nachtrag. wir erinnern uns daran, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie das ist mit Reichskriegsflaggen. Und damals haben wir schon die Differenzierung gemacht zwischen Reichskriegsflaggen und Reichsflaggen. Also nochmal Wiederholung, Reichsflagge schwarz-weiß-rot, Reichskriegsflagge schwarz-weiß-rot plus in der Hardcore-Version Hakenkreuz oder irgendwelche komische Reichsadler. Oder ja, wie heißen die, deutsche Ordenskreuze und so weiter. So, jetzt ist es so, habe ich mir heute Morgen auch wunderschöne Bilder angeguckt aus Braunschweig. In Braunschweig zum Beispiel gab es eine Demonstration und in Bremen von irgendwelchen NPD-Nazis. Da kann man das, glaube ich, komplett sagen, ohne Angst zu haben, sich eine Dings zu fangen, eine einstweilige Verfügung zu fangen. Also von irgendwelchen Rechtsaußen-Freaks, die dort jetzt also mit den entsprechenden Reichsflaggen demonstriert haben gegen diese Verbote, die aber eigentlich auch mit verboten worden sein sollten. Beziehungsweise sind ja nicht verboten worden, sondern man hat die Polizeibehörden angewiesen und die Versammlungsbehörden, das durchzusetzen. Und dort gab es in Bremen ein Verwaltungsgerichtsurteil, das sagt, naja, Freunde, das Reichskriegsflaggenverbot, das hält, und das Reichsflaggenverbot, Kaiserflaggenverbot, wie auch immer, hält nicht.
Ja.
Ja. Und in Niedersachsen hat man daraufhin wohl das Verwaltungsgericht nicht entscheiden lassen, sondern das direkt zugelassen, woraufhin diese Nazi-Volldeppen da halt mit einem schwarz-weiß-roten Flaggenmeer zu sehen sind. Herzlichen Glückwunsch dazu, NPD, ihr habt es voll gerissen. Ja, also das ist so ein bisschen die Lage. Dr. D. sagt nur, naja, er hält das für Unfug, das ohne Hakenkreuz zu verbieten, und da seien unzulässige Eingriffe in die Meinungsfreiheit. Und außerdem ist das zieht sich auch so ein bisschen durch zur Zeit in Dr. Also Dr. D. ist ja einer unserer größten Fans und schickt uns immer Post. Yay. Aber das zieht sich zurzeit auch so ein bisschen durch seine Argumentation, finde ich, dass das Recht ist das völlig falsche Instrument.
Ja.
Gegenfrage, naja, wenn ich etwas verhindern will als Staat, was habe ich denn sonst so in der Hand? Ich kann jetzt natürlich irgendwie Fördergelder ausgeben, um den Leuten irgendwie das zu machen. Aber wenn ich sage, Mensch, mit deinem Verhalten, da machst du jetzt was dazu führt, dass was passiert, was ich nicht will, dann greift man häufig zurecht. Vielleicht meint er, dass das Strafrecht das völlig falsche Instrument ist. Ja. Das glaube ich aber nicht, dass er das meint. Das ist ja auch kein Strafrecht, das ist ja erstmal nur ein Verbot. Ja, also du darfst es ja zu Hause in deinen Garten hängen. Du darfst es halt nicht öffentlich zeigen, wenn dein Garten dann öffentlich ist, zum Beispiel jetzt in Masse und so weiter. So. Und das Argument ist, naja, das ist halt im Wesentlichen von Dr. Dirk jetzt, warum das nicht zu verbieten ist. Das ist halt kein Nazi-Zeug. Das ist halt weniger schlimmes Zeug. Das ist halt nur Kaiserreich und das kann man mit den Nazis nicht vergleichen. Da hat er natürlich recht. Aber ob das jetzt gleich ist, nur weil, also ich finde es auch in einer freiheitlichen Demokratie kann mehr verboten sein als Nazis. Ne?
Ja.
So, dann geht es um 142, auch das ein Nachtrag zu unserem zu der letzten Folge. Da ging es um die Frage, also wie funktioniert das eigentlich mit dem Wegfahren, mit den Parkremplern, mit Fahrerflucht. Spannend ist übrigens, wenige Stunden nachdem wir das veröffentlicht haben, habe ich ein Angebot bekommen von einer Firma, die mir parkrempler.de verkaufen wollte.
Das wird unheimlich.
Aber die wollte so viel wissen, dass ich nicht rausgefunden habe, was die kostet. Also die wollten am liebsten gleich noch meinen Steuerbescheid dazu haben.
Wie, den hast du denen nicht geschickt?
Damit sie besser abschätzen können, was ich zu bezahlen muss.
Den hast du nicht geschickt?
Nee. Also, da sagt er im Wesentlichen, also, ein typischer Fall, in dem sich das juristische Denken vom Rechtsempfindung eines Großteils, ich muss schon lachen, weil ich weiß ja, wie er ist, eines Großteils der normalen Bevölkerung komplett entfernt hat. Ja, da will ich sagen, Dr. Dirk, alles klar, also wenn es nur um einen kleinen Kratzer oder Beule Auto geht, bei Gelegenheit, ich weiß, wo dein Auto steht, fahre ich dir mal einen kleinen Kratzer oder eine kleine Beule rein, fahr dann weg, dann siehst du nämlich auf deiner Seite, und ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt, wenn mein eigenes Auto kaputt ist, dann sagen alle Leute, also mindestens gleich Führerschein für 2 Jahre weg und das gegnerische Auto einziehen, ja. Wenn dir das mal passiert, dann sagst du, ja, habe ich nicht mehr. Das ist Schrödingers Strafrecht, ne? Bist du das Opfer, Kopf ab, bist du der Täter oder findest den Täter irgendwie dufte? Also kann aber passieren. So, das weiß ich nicht. Ja, es geht dann nochmal weiter. Das ist kein Rechtsempfinden der Mehrheit und keine Realität, juristische, intellektuelle Gedankenspielereien ohne Bindung an die Gesellschaft und eigentlich Unrecht, aber das und so weiter und Juristen und so weiter. Also, und am Ende hat er sich ein bisschen Rage geschrieben, habe ich das Gefühl. Also, ich glaube, das ist ein klassisches Beispiel für Schrödingers Strafrecht, um das mal zu, wir nehmen das mal mit, dass wir bei Gelegenheit, wenn Laura Bundeskanzlerin ist und ich nur Justizminister geworden bin, dann streichen wir das. Ja, also sonst so, aber und ich verteidige auch weiter Leute.
Ich übrigens das generische Femininum ein.
Dann bist du Bundeskanzlerin und ich bin Justizministerin.
Genau.
Tja, so sieht's dann aus. Also ich würde auch Justizministerin machen. Das wäre in Ordnung. Ich würde in deiner Feministinnen-Diktatur gerne eine Protagonistin sein. Das ist jetzt ein bisschen alles mit viel Augenzwinkern, Leute, ne? Das ist nicht böse gemeint. Also, um zu Dr. Dück zurückzukommen, 142, ja. Ich glaube, es ist ein klassischer Fall, den er da vertritt von, Dings. Also, ich glaube, man will doch wissen, wer diese Beule hatte, und da kann man halt nicht anders durchsehen. So, Catcalling und so weiter. Da hatten wir drum gebeten, da bin ich sehr froh, dass er da was geschrieben hat. Also, wenn sich in unserer Gesellschaft Normen ändern, ist es für soziales Verhalten im Alltag der völlig falsche Weg, das immer über neue Rechtsnormen zu regeln. Mal abgesehen von der Durchsetzbarkeit, da hast du, Daniel, völlig recht, der Staat kann meistens gegenüber Linken so sein, Vermeintlichsrecht, ach, also weiter und so weiter, durchsetzen. Und die Gesellschaft werde durch solche Regeln im Innersten autoritärer, intoleranter und letztlich totalitär. Das ist ein bisschen autoritär, intolerant und letztlich autoritär. Totalitär, so rum. Und so weiter und so fort. Auch gibt es hier eine politische zweifelhafte Bewertung des Rechts. Es ist daher eine gesellschaftliche Debatte, die nicht nur Keule des Rechts und geführt werden darf. Also auch hier wieder, Rechts ist das vollkommen falsche Instrument. Das zog sich so ein bisschen durch zu den lesenswerten Kommentaren. Und das finde ich spannend, weil da bin ich tatsächlich auch gar nicht so weit von ihm weg. Ich verfolge ja mit großem Interesse diese Catcalling oder Calls auf Hanover und so weiter Accounts und stelle meine Grundthese, die ich letztes Mal auch schon gesagt habe, dass 70% strafbar ist, 15%, also strafbar ist als Beleidigung, 15% strafbar ist wegen sexueller Übergriffe und die anderen 15% einfach richtig schlechter Stil und dass da, also, oder einfach auch richtig schlechter Stil, richtig übergriffig ist, ja.
Mhm.
Nicht nur schlechter Stil, also nicht nur sagt so, Mensch, das war jetzt irgendwie ein richtig blöder Spruch, sondern es ist schon irgendwie belästigend, das sehe ich alles ein, will ich alles mir nicht anhören von irgendwelchen, also wenn mir das ständig passieren würde, von dass Frauen mich so ansprechen, das will ich nicht, ja, verstehe ich, dass das umgedreht vielleicht sogar noch ein bisschen ätzender ist, aber ich weiß, ich glaube halt nicht, also wenn wir das, also es, der, wir schaffen es ja noch nicht mal, diesen Teil Platz zu machen, also Was hat man denn dann? Dann hat man die anderen 15% auch strafbar.
Mhm.
Und dann hört das dann auf, ne? Also, das bin ich ja nicht so. So. Und dann geht's noch ein bisschen zu unserer Performance. Ich darf nicht mehr so viel examinieren. Laura und ich dürfen nicht mehr sagen, dass wir müde sind.
Und wir tun's trotzdem.
Müde sein.
Ja. Und darüber
oder examinieren. Reden. Genau. Heute bin ich auch müde. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich, eigentlich ging es so. Also das zu Dr. Dück. Danke für diesen ausführlichen fürs ausführliche Feedback. Ich rufe nochmal dazu auf. Jetzt haben wir mit Laura ein bisschen was zum Catcalling gesagt und jetzt diskutieren hier zwei mehr oder weniger alte weiße Männer darüber, wie das ist mit dem Catcalling. Schreibt doch nochmal was.
Ja.
Also vielleicht sehe ich das anders und ihr bringt euch in die Gefahr, dass ich dann sage, was irgendwer schreibt, ist ja. Dann dürft ihr auch gerne nochmal nachliefern und dann meine Bro kommentieren. Aber so richtig überzeugt bin ich immer noch nicht. Also, wie gesagt, es würde ja schon mal reichen, bestimmte Sachen irgendwie zur Anzeige zu bringen. Oder das, ich weiß nicht, führt auch nichts und das ist auch alles nervig und so. Aber da muss man darüber nochmal diskutieren. Ich weiß noch nicht, ich muss halt nochmal das mit Beispielen unterarbeiten. Aber ich bin da immer noch nicht, ich bin dann noch nicht mit mir im Reinen.
Nee, okay. Dann sind wir durch.
Das ist so dazu. Dann sind wir durch. Beim nächsten Mal haben wir mit ein bisschen Glück einen Klassiker der Juristenausbildung.
Ja, das stimmt.
Der Rechtschaffenden. Ausbildung. JuristInnen, denke ich.
Oder so, ja.
Wenn ich nämlich JuristInnen rede und damit einen Doppelpunkt meine.
Ist übrigens gar nicht so schwer, das zu sprechen, weil alle mal sagen, das wäre so doof mit dem Sternchen. Das ist nicht so kompliziert.
Bin ich eigentlich irgendwie nicht mehr PC, wenn ich JuristInnen und Juristen sage?
Ja.
Schon, ne?
Wahrscheinlich, ja. Aber ich sage es nicht.
Schwupps.
Also ich habe das ja auch.
Vor Gericht zu progressiv, ansonsten ein alter weißer Mann. Verfluchter Mist. Ist nicht so einfach. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und
ja, ich euch auch.
Bis dahin. Ciao. 3